Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden Sie im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18 oder einfacher gesagt, einfach der letzte Vers. Der letzte Vers von 2. Petrus. Dort schreibt der Apostel: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Nach dem Gebet wollen wir aus unserem grünen Liederbuch, das die Nummer 29, gemeinsam singen: Schönster Herr Jesus. Und ich lade Sie ein, dass wir zum Gebet und zum Lied aufstehen. Ewiger und alleiniger Gott und in Jesus Christus, unser Vater, wir beten dich an diesem Morgen an. Du bist der Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Durch dich ist alles geworden und auf dich läuft alles zu. Und allein durch dein Vermögen ist alles bis heute, wie es ist. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du diese Welt ins Dasein gerufen hast und dass du uns in diese Welt hineingestellt hast, dass du uns gemacht und gewollt hast. Und wir danken dir für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Danken dir für seine Liebe, für seinen Gehorsam zu dir, für den Weg, den er gegangen ist, der Erniedrigung, den Weg ans Kreuz. Und wir danken dir dafür, dass wir dadurch leben, ewiges Leben haben. Wir danken dir, dass du uns mit Glauben beschenkt hast, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir gerufen hast, dass wir aber, lieber Vater, sagen dürfen durch den Geist, der in uns wohnt. Wir danken dir, dass wir mit dir in dieser einzigartigen Weise verbunden sind. Hab von Herzen Dank, dass du auch an diesem Morgen uns gnädig ansiehst, dass wir durch deine Rechtfertigung vor dir stehen können, geheiligt, geliebt, gereinigt. Dank dafür. Dank, dass du uns siehst, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst an Freude, an Glück, an Last, an Leid, an Not, an Belastung, an Sünde. Hab herzlichen Dank, dass wir vor dir stehen dürfen. Und jetzt ersehnen wir von dir ein Wort. Wir leben durch dein Wort. Und auch für diesen Sonntag hast du uns das versprochen und zugesagt, dass wenn wir zu dir kommen, dass du auch dann zu uns kommst und dass du mit uns reden möchtest und dass du uns das Entscheidende, das Wesentliche zu sagen hast. Und wir danken dir für dieses Wort, das wir gehört haben. Und wir bitten dich, dass durch deinen Heiligen Geist dieses Wunder geschieht, dass in der Auslegung sich dieses Wort mit unserem Leben verbindet, als Wort von dir. Segne Ulrich Parzani in unserer Mitte für seinen Dienst der Verkündigung. Hab Dank, dass er hier ist. Tu ihm wohl. Und segne uns durch ihn. Und wir wollen dich ehren darüber. Dir danken, dass du es bist, der seine Gemeinde versorgt und nicht alleine lässt. Nicht an diesem Ort. Und egal, wo es auf dieser Welt, Jesus, Leute, in welcher Lage auch immer gibt. Verbunden in dir beten wir dich den einen an. Es ist uns wichtig, Herr Jesus Christus, uns auch bewusst vor dir eins zu machen für unsere nächste Generation, für die, die in den Kindergottesdiensten sind. Tu ihnen wohl und komm mit deiner Liebe in ihr Leben hinein. Es ist uns wichtig, uns zu verbinden mit denen, die von unserer Gemeinde an unterschiedlichsten Orten tätig sind, für unsere Missionare und FSJler. Tu ihnen auch an diesem Tage wohl. Wir vertrauen sie dir an. Und kümmere dich auch um die, Herr, die heute Morgen nicht hier sein können und auch gerade um die, die nicht hier sein wollen. Herr, geh ihnen nach, gib uns ein offenes Auge füreinander, hol zurück, wer sich verlaufen hat, stell wieder in deine Gemeindemitte, die sich abgewandt haben, und komm du mit deiner Gnade, deiner Liebe zu uns. Und tu wohl denen, die es schwer haben und die alleine sind und die traurig sind und die in Trauer sind. Danke, dass wir das alles dir an dein Herz legen dürfen, dass dir das nicht zu viel ist und dass du uns hier siehst und hörst. Herr Jesus, wir wenden uns zu dir. Wir schauen dein Angesicht an und sind froh, dass es gnädig auf uns ruht. Gelobt seist du. Wir beten dich an. Amen.
Sie haben heute keine Schwierigkeit, den Bibeltext, den Predigtext auswendig zu lernen. Der ist überschaubar und komprimiert und ist der letzte Satz des zweiten Petrusbriefs und zum Schluss noch einmal ganz kompakt das Wichtigste. Das hat der Petrus im Sinn, als er diesen Satz an den Schluss stellt, ganz offensichtlich. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Petrus schreibt an eine Gemeinde, die spürbar ermüdet. Er sagt zweierlei, passt auf, einmal, es gibt Irrlehrer, es gibt Leute, die reden Stuss, falsche Sachen, die bringen euch von der Spur, Achtung, kann man im Brief ja lesen. Das ermüdet, das bringt Leute vom Kurs ab und da will er sagen, was ist jetzt wichtig? Was setzt er dagegen? Aber es gibt noch eine größere Gefahr als diese Irrlehrer. Das ist die erschlaffende Erwartung in der Gemeinde. Warten, das heißt immer, ich muss Zeiten überbrücken. Das ist menschlich, wenn wir etwas erwarten. Und je wichtiger es ist, dann wollen wir es möglichst schnell, möglichst bald. Wenn es nicht drauf ankommt, wenn es nicht wichtig ist und wenn es auch so, dann ist es egal, wann es kommt. Dann kommt es, wann es kommt, aber wenn es noch wichtig ist, dann muss es bald kommen. Und wenn es lebensnotwendig ist, dann muss es noch schneller kommen. Und deshalb zehrt die Zeit an unseren Nerven. Und das war in der Gemeinde damals der Fall, sagt Jesus, kommt, wir warten auf den Kommenden. Die hatten nicht den Eindruck, wir sind eine Religion, die das Erbe eines großen Religionsstifters jetzt verwaltet, sondern Jesus kommt. Ja, er ist für uns gestorben und auferstanden, er hält uns den Rücken frei. Gott hat ihn angekündigt in der langen Geschichte seiner Geduld und Gnade mit Israel. Und jetzt, Jesus kommt zur Vollendung der Geschichte, die Toten aus den Gräbern zu rufen, das Gericht zu halten, die neue Welt zu schaffen. Wir warten auf den kommenden Herrn, das bestimmt ihr Leben. Und je mehr sie damit rechneten, umso mehr zehrte die Zeit an ihren Nerven. Und um es offen zu sagen, das Problem, was diese Gemeinden hatten, an die Petrus schreibt damals, haben wir heute natürlich um ein Vielfaches verstärkt. Denn das bleibt uns ja so fast 2000 Jahre, bleiben uns ja nicht in den Kleidern hängen. Und deshalb ist heute die große Not der Christenheit, ist die, dass sie die Erwartung total erschlafft ist. Dass die Gefahr deshalb so wahnsinnig nahe liegt und groß ist, zu sein wie alle. Und alle, das heißt heute, wir wollen alles, aber jetzt, das ist eigentlich das tiefste Wesen unserer Zeit. Wir haben ja Wahnsinnsmöglichkeiten, die Versprechen der Erfüllung des Lebens, der Steigerung der Lebensqualität und unserer persönlichen Lebensmöglichkeiten, war ja das, die Möglichkeiten waren ja noch nie so groß wie in dieser Zeit. Und das misst sich damit, dass du sagst, das Leben ist knapp und die Weltzeit schrumpft auf unsere Lebenszeit. Was danach kommt, wer weiß. Ich will alles, aber jetzt. Und da wir Christen gar keine Wahl haben, als auch Kinder unserer Zeit zu sein, kommt keiner daran vorbei, dass diese Atmosphäre, dieses Klima auch unsere Seele und unser Leben bestimmt. Und es ist manchmal mühsam zu sehen, wie sich die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit reduziert auf Restbestände, die dann bei Beerdigungen noch aufleuchten. Ja, es ist nicht das Ende und so. es gibt da noch was. Aber irgendwie hat jeder das Gefühl, das bestimmt das Klima nicht. Es ist mehr so eine Randnotiz, die man sagt, na ja gut, das wollen wir auch nicht ganz vergessen. Aber es ist nicht die Kraft, die Spannkraft unseres alltäglichen Lebens aufmacht. Unser Herr kommt. So, und das war die Not, die in der Gemeinde damals war. Im dritten Kapitel kann man das ja alles lesen, wie Petrus dann sagt. Es ist eine Verzögerung der Verheißung, hat Gott sein Wort nicht gehalten. Er sagt, es ist Geduld, er will, dass die Menschen gerettet werden. Seht es als die Chance, dass er noch Raum gibt zur Umkehr. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Kapitel 3, Vers 13 sagt er das. Aber er muss ankämpfen. Und vielleicht spüren Sie das auch, dass das ein wichtiges Wort ist und dass wir das sehr, sehr wohl gebrauchen können. Dass die Hoffnung auf den kommenden Herrn die zentrale Energie und Bewegungskraft unseres Lebens ist und nicht so eine Randnotiz oder eine Resthoffnung, die wir mit Mühe auch noch am Leben halten, weil wir im Wesentlichen erfüllt sind davon. Ich will alles, aber jetzt, und wir haben ja auch schon so viel, dass man schon kaum noch damit fertig wird, und irgendwie wollen wir das verteidigen, und das ist genug. Und jetzt sagt der Petrus am Schluss, pass auf, das soll unser Leben nicht kennzeichnen, dass wir sozusagen so langsam geht uns die Puste aus und das wird immer schlaffer und man versucht so den Rest des Glaubens irgendwie zu retten. Aber im Grunde ist das Altwerden und das Sterben und der Tod ist dann der große Vernichter aller Hoffnungsmöglichkeiten. Und tun wir den letzten Schnaufer und die anderen versuchen irgendwie noch mit dem Resttrost zu überleben. Nein, sagt er, unser Leben ist ein Wachstum. Ist ein Wachstum. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Seit den 60er Jahren gab es eine programmatische Schrift, die hieß Grenzen des Wachstums. Das war vom Club of Rome. Da ging es um Ressourcen der Welt. Und das ist immer eine Streitfrage gewesen. Wie geht das weiter und so. Gut, also hier, das fällt mir ein, dieser Titel, der sich tief uns eingeprägt hat, Grenzen des Wachstums. Eigentlich ist es das. Petrus aber sagt, dass was wir haben und wollen in unserem Leben ist unbegrenztes Wachsen. Wir wollen wachsen. Und worin besteht das Wachsen? Das erste sagt, wachst in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn, in der Gnade. Das heißt also zunächst einmal, wachsen bedeutet immer mehr auf Gnade angewiesen. Nicht immer weniger, sondern immer mehr auf Gnade angewiesen. Aber man muss sich ja fragen, ist das wirklich wahr? Kann das wirklich ein Ziel sein? Nehmen Sie an, ein Gefangener, der begnadigt wird und dessen Haft jetzt beendet ist und der auf der Straße steht und Freiheit hat. So, der hat Gnade erfahren im Sinne von Begnadigung. Jetzt soll er sein Leben leben. Das ist die Chance, ein Leben in Freiheit zu leben. Wenn der gleich den nächsten Bruch um die nächste Ecke macht oder wer weiß was, einen beklaut und erschlägt oder wer weiß was sonst straffällig wird, sitzt er schnell wieder drin in der Kiste. Und dann ist Schluss mit der Gnade. Wenn er sagt, das hat mich, wann war ein Missverständnis, wollte gar nicht hier wieder hin, begnadigt mich wieder, dann sagt der Richter, nee, das geht nicht. Du hast das wirklich bekommen, Begnadigung. Und damit erwarten wir, dass du das rechtfertigst, dass du dich bewährst, dass du jetzt die Chance nutzt und ein neues Leben lebst. Wenn du aber in den alten Kram zurückfällst, wieder straffällig wirst, dann hast du die Gnade verwirkt. Das heißt, unsere Logik sofern wir Begnadigung kennen in unserem Leben, ist so, dass das ein Anfangskapital ist, das wir kriegen und das wunderbar ist, dass wir nicht, wir wissen, wir haben es nicht verdient, aber ein zweites Leben wird eröffnet. Dann aber erwarten wir, dass man unabhängig wird von dieser Gnade, dass man sich bewährt und dass man jetzt liefert, nicht? Dass jetzt kommt, dass es jetzt besser wird. Aber unser Leben läuft ja tatsächlich anders. John Stott, der große englische Theologe, hat in einem letzten schmalen Büchlein seines Lebens über Jüngerschaft den Satz geschrieben, der ziemlich herb sich anhört: Das Leben ist eine Pilgerschaft zwischen zwei Zuständen der Nacktheit. Du kommst mit nix auf die Welt und du gehst mit nix. Und am Anfang, diese Nacktheit ist die totale Bedürftigkeit. Völlige angewiesen sein, du kannst eigentlich nichts selber schaffen. Von wegen, jetzt am Anfang ist die Gnade und dann aber musst du liefern, dann wirst du unabhängig und selbstständig und selbstbestimmt. Nein, das Leben, jedes Menschenleben läuft so. Von Nacktheit zu Nacktheit. Nun ist es ja so, der erste Zustand der Nacktheit, der ist nett. Irgendwie, trotz allem, ne? Trotz stinkender Pampers und so. Und nervtötendem Geschrei. Aber es ist alles irgendwie doch wunderschön. Die Hilflosigkeit und Angewiesenheit am Ende finden wir schon weniger possierlich. Da möchte eigentlich keiner hin. Und das ist so, hat ja so stark unser Leben geprägt, das heute in der öffentlichen Diskussion läuft, ist das eigentlich noch menschenwürdig? Stellen Sie mal vor. So geprägt davon, Menschenwürde ist eigentlich, dass wir selbstbestimmt in Freiheit leben. Gut, Kindheit abgerechnet, dass wir da so einen Zustand hatten, wo wir das noch nicht schafften, das haben wir alle gerne in Kauf genommen, aber da wollten wir ja rauswachsen und dann, aber das ist ja das andere. Menschenwürdiges Sterben heißt das dann, wenn jemand sich selbst das nicht ausknipst, ohne Leiden. Nein, das Menschsein ist eine Pilgerschaft zwischen zwei Zuständen der Nacktheit. Es gehört zur Menschenwürde, angewiesen zu sein, vom Geschenk, von der Gnade zu leben, von dem, was wir nicht tun können, zu leben. Und deshalb sagt Petrus, das Geheimnis des Lebens ist, wachset in der Gnade. In der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das heißt, das ist das Programm. Ich möchte immer mehr auf Gnade angewiesen sein. Nun, da müssen wir jetzt noch einmal tiefer reinsteigen, zweitens in den ganzen Ärger mit der Gnade. Es ist nicht so leicht, das zu akzeptieren. Wie gesagt, am Anfang ist das schön, aber das ist nicht unsere Lebensvorstellung, dass wir abhängig sein wollen. Fremdbestimmt nennt man das heute. Sondern wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen gut, also jeder weiß, wir brauchen noch die anderen und die anderen brauchen uns, weil wir dann nichts übertreiben. Also Mensch ist ein soziales Wesen, das gehört auch dazu. Aber der Kern ist, ich will ein selbstbestimmtes Leben finden. Man kann doch nicht ein Leben lang dem Vater auf der Tasche liegen. Ja, ich bitte Sie, da warten Sie doch auch. Die Selbstständigkeit. Wenn man das aber jetzt zugleich mal überträgt, beten, unser Vater im Himmel. Wir wollen aber nicht ein Leben lang dem Vater auf der Tasche liegen. Ja. Doch, sagt Petrus, genau das ist es. Leben, ein Wachstum heißt, wir werden immer mehr begreifen, dass wir immer mehr dem Vater auf der Tasche liegen. Ein alter Pietistenvater aus dem Schwabenland, ein Bauer, sprach über das Wachstum des Glaubens und fasste das in den fast biblischen Satz zusammen. Ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz, immer nach unten. Immer nach unten. Mehr angewiesen auf Gnade. Dass uns das nicht passt, dass uns das gegen den Strich geht, das ging immer schon Menschen gegen den Strich. Und das gilt natürlich in unserer Zeit besonders und verstärkt, weil das zur beherrschenden Weltanschauung geworden ist. Nur selbstbestimmtes Leben ist menschenwürdiges Leben. Wer nach diesem Motto lebt, weiß, dass er ein menschenwürdiges Leben nicht zu leben hat. Und er muss dann als letzte makabere Äußerung von Selbstbestimmung über den Selbstmord nachdenken. Das ist die Verzweiflung, die heute Land auf Land ab ja, die nicht nur diskutiert, sondern auch getan wird. Nun ist es aber nicht, der Ärger mit der Gnade ist nicht nur dieser Punkt, der so menschlich ist, den jeder in sich spürt. Auch die, die das nicht so frech sagen, dass viele Christen würden es ja nie und nimmer sagen, wir wollen selbstbestimmt leben und so. Nein, um Himmels Willen, wir wollen gottesfürchtig leben. Es gibt es in einer ganz feinen Form. Leider kommt das oft eher raus, wenn es ans Altwerden und Sterben geht. Von frommen Leuten. Dann kommt raus, wie sehr sie auf ihre Heiligung gesetzt haben, die sie selber verbracht haben. Das spiegelt sich dann darin, dass sie nicht sich an der Gnade freuen können in Zuständen der eigenen Schwachheit und des Sterbens. Denn da zählt wirklich nur noch, da hast du nichts mehr in dir selber vorzuweisen. Da hält dich nur eine Gewissheit, kann nur kommen, deshalb kann das keiner von uns voraus abchecken. Wie wird das sein? Weil es wird nichts von uns abhängen, es hängt total davon ab, dass der lebendige Herr sich uns schenkt, seine Gnade, sein Kreuz, seine Gnadengaben, die er uns schenkt, die Begnadigung und die Geschenke. Es ist alles geschenkt und Vergebung der Sünden, dass er uns die Füße wäscht bis zum letzten Augenblick, das ist, wovon wir leben und mit dem allein wir in Geborgenheit und Gewissheit sterben können. Und wer das zwar gesagt hat, natürlich, alle Christen sagen irgendwie groß die Gnade Gottes und der Segen Gottes, aber es gibt auch eine Lebensweise, die insgeheim auf die eigene Selbstverbesserung. Und wir sind doch anständige Leute oder wir sind in der Heiligung vorwärts gekommen. Man muss sich auch bemühen. Und letzten Endes zählt man doch auf das, was im eigenen Leben gewesen ist. Und zum Schluss platzt das ja alles notwendigerweise. Und dann weiß ich nichts mehr. Reicht's denn? Wird's denn reichen? Also das ist der Ärger mit der Gnade, der so persönlich ist und der glaube ich, wo keiner frei ist. Und das ist die tödlichste Gefahr unseres Lebens. Aber jetzt muss ich sagen, Petrus beschreibt in seinem Brief noch eine andere Art des Ärgers mit der Gnade. Und ich werde Ihnen das beschreiben gleich, was er da meint. Und ich bin richtig erschrocken, dass dieser Ärger mit der Gnade heute jetzt gerade wieder in den Kirchen und Gemeinden brandaktuell ist, wie man sich das nicht gedacht hätte. Also, wenn Sie das Kapitel 3 am Schluss lesen, dann fasst der Petrus da noch ein paar Mahnungen zusammen und sagt, darum, meine Lieben, im Vers 14, während ihr darauf wartet, also auf den kommenden Herrn, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Und jetzt bezieht er sich also, derzeit waren die Briefe des Paulus schon in den Gemeinden bekannt. Und es hatte Ärger gegeben. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Das heißt, er bezieht sich auf die Missdeutung der Paulusbriefe, Römerbrief, er beschreibt, wie Jesus das Sühneopfer ist und wir durch ihn und sein Sterben und Auferstehen allein gerecht werden, angenommen vor Gott. Er beschreibt das und das ist, geht uns nicht unter die Haut, das wollen wir nicht hören, das liegt uns quer und was uns quer liegt, das wollen wir auch nicht verstehen, das geht uns auch nicht in den Kopf und ganz schnell war das, und das war von Anfang an durch die Geschichte, wurde das verdreht und sagen, also die einen sagten, Glaube ist ganz einfach, es kannst du leben, wie du willst, kommt nicht so drauf an, ob du die Gebote hältst oder sowas. Und es war sofort alles Mögliche, Kraut und Rüben, und Petrus sagt, sie verdrehen es. Nun, das, was damals auf diese Art und Weise verdreht wurde, ist heute, sagte ich, absolut brandaktuell. Nun habe ich mir sehr überlegt, ob ich in einem Gottesdienst Ihnen das zumuten soll. Und aber ich tue es jetzt mal. Vielleicht ist das ein großer Fehler, aber vielleicht ist es doch nötig, damit ich hier nicht zu allgemein bleibe und Sie nicht denken, wovon redet der? Ich sage, manche Gefahren sind deshalb Gefahren für die Gemeinde, weil sie nicht wahrgenommen werden. Das ist immer das Schlimmste, wenn es unterwegs ist. Ein relativ bekannter Theologieprofessor der praktischen Theologie, der in Berlin lehrte, jetzt pensioniert ist, schrieb vor wenigen Jahren in der großen christlichen Zeitschrift Chrismon, die in Millionenauflage und auch mit Millionen Subventionen der evangelischen Kirchen, den großen Tageszeitungen wie FAZ und Süddeutscher und Welt beigelegt wird. Wenn Sie die beziehen, fällt die immer wieder mal da draus. Also toll gemachte Zeitung, in der das Evangelium eigentlich nicht so richtig vorkommt. Und was die Sache etwas traurig macht, weil 4 Millionen jedes Jahr investieren wird man gerne, wenn das Evangelium drin steht. Aber in dieser Zeitung steht 2 Seiten Artikel von dem Professor Klaus-Peter Jörns und darüber, dass die Sühnetod Jesu ungefähr das Schlimmste ist, was heutzutage einem vernünftig empfindenden Menschen zuzumuten ist. Ich lese mal einfach etwas, der Originalton, das ist dann besser, als wenn ich den so referiere. Er schreibt da drin, vor allem vom Apostel Paulus im Hebräerbrief und daran anknüpfenden kirchlichen Kreuzestheologie wird Jesu Hinrichtung als blutiges Heilsdrama verstanden. Jesus musste leiden, und zwar nicht wegen eigener Schuld, sondern wegen fremder, nämlich unser aller menschlicher Schuld. Stellvertretend sei er für uns gestorben, um Gott und Menschheit zu versöhnen. In Anlehnung an antike Religionen verbindet diese Kreuzestheologie Versöhnung mit einem Sühneopfer, leitet Versöhnung von einer Sühneleistung ab. Und dann sagt er, Jesu Blut reinigt von aller Sünde, heißt es 1. Johannesbrief. Paul Gerhards Lied hat diese Frömmigkeit, die inzwischen 2 Jahrtausende lang christliches Heilsverständnis und Jesusglauben dominiert hat, drastisch formuliert. Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Hinter dieser Frömmigkeit wird ein Gott sichtbar, der seine Gebote und Verbote durchgesetzt haben will. Menschlicher Ungehorsam darf nicht ungesöhnt bleiben, Strafe muss sein, Todesstrafe, dazu seelische Höllenqual. Ein Gott, der gerecht ist, indem er unerbittlich Gehorsam fordert, inszeniert ein Heilsdrama. Das Äußerste, was er seinen menschlichen Geschöpfen geben kann, ist Gnade. Jahrhundertelang war Gottes Gnade viel bedeutender als Gottes Liebe. Also die Gnade gab er nicht, schreibt er dann, aus sich selbst, sondern nur, weil Jesus die Schuld der Menschen stellvertretend auf sich genommen hat. Wie bei Paulus sind im apostolischen Glaubensbekenntnis nur Jesu Tod und Auferstehung wichtig. Sein Leben nicht. Denn Gott nimmt die sündigen Menschen gnädig an, nur weil Christus als unser Passahlamm geopfert wurde. Wir hätten danach nur ein bedingtes Lebensrecht. Von einer freien, wirklichen Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen kann keine Rede sein. Dieser Gott ist ein armer Gott, ein Gefangener seiner eigenen Gehorsamsforderungen, der Jesu Evangelium irgendwann im Recht und Allmachtshaben verloren hat. Ihn haben die Kirchen in ihrer Drohbotschaft benutzt, die immer liebloser wurde, je mehr Macht die Kirchen bekamen. Dieser Gott ist ein durch Gewalt korrumpierter Gott. Sein eigenes Paktieren mit Gewalt legitimiert bis heute auch andere angeblich heilige Gewalt. Christlich ist das alles nicht. Denn christlich kann man nur nennen, was wirklich auf Jesu Christi Leben, auf seine in Wort und Tat ausgesprochene gute Botschaft, sein Evangelium sich berufen kann. Hinter sie muss die kirchliche am Opfergedanke orientierte Deutung seiner Hinrichtung wieder zurückkehren. Heute sehen wir immer klarer, dass im Zentrum der Botschaft Jesu das Zeugnis von der Liebe Gottes steht. Diese Liebe ist durch keine Vorleistung, schon gar nicht durch Blutvergießen bedingt. Sie ist bedingungslos und unbegrenzt und nimmt ernst, dass das Leben schwer ist. Wer Jesus diese Gottesliebe glaubt, dem bleiben die alten Kreuzes- und Abendmahlslieder beim Singen im Halse stecken. Sehr viele Pfarrerinnen und Pfarrer empfinden es als Qual, aus den für die Passionszeit vorgesehenen Liedern und biblischen Lesungen etwas für die Gottesdienste auszuwählen. Sie wollen keine Sühnopfertheorie mehr reproduzieren, die auf den Kopf gestellt hat, was sie von Jesus und von seiner Verkündigung wissen. Sie verstehen zwar, dass Paulus und andere Apostel den erniedrigenden Tod Jesu nicht aushalten konnten, und dass sie versucht haben, diesen Tod mit dem damals geläufigen jüdisch-hellenistischen Gedanken vom blutigen Opfer einen positiven Sinn zu geben. Aber solch eine Deutung ist zeitbedingt ein glaubensgeschichtliches Dokument, kein für immer gültiges Glaubensgesetz. Es ist Zeit, den christlichen Glauben auf Jesus und den unbedingt liebenden Gott zu gründen und uns von den antiken Gottesbildern zu lösen. Das geht aber nur, wenn sich unser Abendmahl vom Sühneopfer löst und stattdessen Gott die Fülle der Lebensgaben dankt, die wir von ihm erhalten. Das geht nun Land auf Land ab und werden das nicht wissen, aber das ist sehr populär bis dahin, dass in vielen Gemeinden beim Abendmahl überhaupt gar nicht mehr davon gesprochen wird, dass ich meine Sünde bekenne und Vergebung bekomme. Das darf man nicht. Und die Einsetzungsworte darf man auch nicht sagen. Sagen wir immer, ja, hat doch Jesus gesagt, steht nicht in der Bibel, dass er gesagt hat, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für euch vergossen, zur Vergebung eurer Sünde. Ja, das hat die Gemeinde ihm nachher in den Mund geschoben. Jesus hat das nie und nimmer mehr gesagt. Jesus war der Lehrer der Liebe und er hat die Menschen nicht ausgegrenzt und alle angenommen, so wie sie sind. Das heißt, ich sage mal, wo kennst du eigentlich diese? Ich hatte mit diesem Professor eine öffentliche Diskussion und ihn gefragt, sagen Sie mal, woher kennen Sie diesen Jesus eigentlich? Wenn ich kenne Jesus nur aus der Bibel. Ja, sagt er, das kann ja alles nicht sein. Wenn Sie das mal wissenschaftlich betrachten, dann haben das alles da völlig klar, dass das eine Gemeindebildung ist und auf den historischen Jesus nicht zugegangen. Sagen Sie, sage ich. Sie pflücken sich alles raus, was Ihnen passt in Ihre Vorstellung, in Ihr Jesusbild und lassen alles weg, wo die Zeugen des Neuen Testamentes klar sagen, was Jesus eindeutig gesagt hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für die vielen zu geben. Das ist das Kernwort von Jesus in den Evangelien. Das ist keine Erfindung von Paulus. Ja, das ist Gemeindebildung. Das hat er nie gesagt. So, ich will Ihnen sagen, dass das wie eine Pest durch die Christenheit geht. Und wer meint, das wäre nur in den Landeskirchen soll, der täuscht sich bitter. Nichts ist heute so populär, wie eine Liebe von Jesus zu verkündigen, von der, weiß der Himmel, woher sie die kennen, die nichts zu tun hat mit dem stellvertretenden Leid, die auch nichts mit Sünde zu tun hat, die der heilige Gott hasst und die vergeben werden muss, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Und dass er so unser Retter ist. Und das ist deshalb hochinteressant, dass Petrus in seinem Schlusswort beides verbindet. Er sagt nicht, wachset aber in der Gnade. Und er sagt, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Wörtchen und hat in der griechischen Sprache manchmal die interessante Bedeutung von das heißt. Wachset in der Gnade, das heißt in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In ihm, Jesus dem Gekreuzigten, kommt Gott selbst als Herr und Retter, Heiland. Das ist ja eine Zusammenfassung der Prophetie aus Jesaja 43. Ich bin der Herr. Herr groß geschrieben, das steht im Hebräischen, Yahweh. Ich werde der Name Gottes. Juden lesen immer Adonai, Herr, aus Ehrfurcht, um den Namen nicht zu missbrauchen. Das ist der Punkt. Er ist der Herr. In Jesus offenbart sich Gott, Jeshua heißt, Yahweh rettet. Er ist der Herr und der Retter. Und in ihm als dem Retter, Gott selbst offenbart sich. Er macht nicht mit seinem Sohn einen Deal. Ist er ein grausamer Gott, der nur zufriedengestellt wird, ist, wenn sein Sohn für ihn verblutet oder er ihn richtig leiden sieht, dann kann er sein Mütchen kühlen daran. Nein, das ist doch das Geheimnis der Dreieinigkeit. Dass Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Ich und der Vater sind eins. Er schickt nicht einen Propheten, der uns eine Botschaft sagt, nicht einen Lehrer, der uns eine Lehre verkündigt. Gott kommt selbst in Jesus. Er, der Schöpfer, in seinem Schöpfungswort wird Mensch. Das ist das Geheimnis. Wir können das heute gar nicht nachempfinden. In der Schärfe. Schlusssatz kommt uns wie so eine liturgische Floskel vor. Das ist unerhört. Also wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, ihm, also Jesus, dem Herrn und Heiland, ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Das ist Anbetung von Jesus, was wir auch vorhin getan haben. Für jeden Juden, Petrus war Jude, für jeden Juden ist das Gotteslästerung. Bis heute. Gott ist einer. Im Shema Israel, höre Israel, jeden Tag gebetet. Gott ist einer. Und die Frage, ob Jesus ein Prophet ist, das ist nicht problematisch. Dass er ein Lehrer ist, das ist auch nicht problematisch. Das kriegen wir hin. Aber dass in ihm Gott selbst kommt, das ist entweder Wahnsinn oder es ist Lüge und Gotteslästerung oder es ist wahr. Und dass Petrus das so als Schlusssatz sagt, das ist unerhört, was dort in der ersten Gemeinde passiert ist. Dass sie dachten, das weiß jeder Jude, Gott zu lästern, das ist tödlich. Und jetzt war die Frage, ist das wahr, dass in Jesus Gott selbst gekommen ist und damit der Retter ist und so uns das Heil bringt? Der Ärger mit der Gnade ist heftig. Und die Schwierigkeit liegt deshalb daran, dass natürlich jeder diesen Begriff als positiv versteht und üppig verstreut und von der Gnade schwadroniert. Aber dass mit gleicher Entschiedenheit das Evangelium, dass die Gnade in der Offenbarung Gottes, in dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus als dem einen Retter Israels und der Völker offenbart wird. Dieses Konkrete bestritten wird. Und die Feindschaft kommt nicht von außen, von den Atheisten und denen, die Christen und Kirche verfolgen wollen, sondern das Gift ist von innen. Und das, was die Gemeinde zerstört und lähmt. Und auch das ist nicht neu. Petrus musste eine ermüdende Gemeinde warnen davor, dass Irrlehrer die Boten, die Botschaft verdrehten. Sprach jetzt mit einem sehr engagierten, geistig topfitten, hellen, jungen Mann, intellektuell, Christ, wirklich überzeugter Christ, der sagte mir, aber hör mal, mit Bekenntnis, meine Generation kann damit nichts anfangen. Wir sprachen darüber Auseinandersetzungen heute und weil wir diese komische Aktion da gestartet haben und Bibel. Meine Generation kann damit nichts anfangen. Ich sage ja, vielleicht liegt das das Problem. Glaubst du, ihr würdet euch zum Maßstab machen, weil er sagt, das sehen wir alles nicht so verkniffen. Schwamm drüber, Gott ist der liebe Gott. Und er ist so toll, solche verqueren Gedanken wie Kreuzestod und Stellvertretung am Kreuz, das brauchen wir alles nicht. Das führt dazu, wer Jesus, den Gekreuzigten, auferstanden und an ihm die Quelle der Gnade Gottes nicht erfasst, verliert nicht nur die Gewissheit des Heils, sondern auch die Hoffnung des Heils. Und dann ist das so, das Seil wird schlaff, das hängt durch oder es zerreißt. Wir wollen alles oder nichts jetzt. Wir stehen mit dem Rücken hoffnungslos zur Wand. Lassen Sie mich als Schluss nur eins noch unterstreichen. Das dritte ist, die Gnade macht uns groß. Die Verachtung der Gnade durch den selbstbestimmten Menschen kommt ja daher, dass er sagt, also ich will, wenn Gnade bin ich darauf angewiesen, das kommt so gönnerhaft von oben, das macht mich ja klein und das ist ja das Schreckliche in der ganzen Geschichte der Christen. Ihr habt immer die Leute schlecht gemacht, nicht? Junge Leute, ehemalige Evangelisten verkünden, das wäre das Schrecklichste im Leben gewesen, wird immer zu Sündern gemacht worden, immer klein gemacht. Ich bin okay, du bist okay. Gott liebt uns, wie wir sind. Ja, die Gnade Gottes macht uns groß. Warum? Weil Gott gibt nicht von oben. Gott gibt von unten. Aus Blut und Schmutz. Der lebendige Gott stürzt auf dem Weg zum Kreuz ohnmächtig zusammen. Ein anderer muss ein Kreuz tragen. Er wird angenagelt. Gott ist ganz unten. Und weil er von unten gibt, erniedrigt, demütigt sich seine Gnade nicht, sondern sie richtet uns auf. Wir sehen in ihr die unerhörte Wertschätzung des ewigen Gottes. So viel sind wir ihm wert, dass er in Blut und Schmutz, er wird bespuckt und erniedrigt, um zu zeigen, so sehr habe ich dich geliebt. So wertvoll bist du mir. Nichts kann diese Liebe erschüttern. Nichts kann sie enttäuschen. Er kennt mich, wie ich bin. Nichts wird ihn davon dazu bewegen, sich von mir abzuwenden. Ich war hundert und tausendmal enttäuscht von mir selber als Christen, weil ich immer dachte, ja, am Anfang brauche ich Gnade, aber dann muss man auf die Beine kommen, dann muss man sich bewähren, dann muss man noch erwachsen werden, selbstständig werden, dann muss es doch langsamer werden, man muss doch liefern. Und ich habe nicht geliefert. Je ehrlicher ich mein Leben betrachtet habe, umso mehr wusste ich, dass ich nicht geliefert habe. Und dass der Stolz in mir stand auf und sagt, so geht's nicht. So sagt Jesus, ich bin gekommen, um dir die Füße zu waschen bis zum letzten Tag. Du kannst mich nicht enttäuschen. Ich habe immer gewusst, was du für einer warst. Mit starken Worten der eigenen Überzeugung. Aber wenn es drauf ankommt, war nichts dahinter. Hast du doch dein Heil in der Flucht gesucht und deine eigenen Vorteile. Ich kannte dich. So habe ich dich geliebt und ich stehe zu dir. Ich wasche dir die Füße. bis zum letzten Tag. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich muss Ihnen bekennen, dass ich in der Botanik nicht so besonders begabt bin, auch nicht so besonders kenntnisreich, aber da habe ich doch gehört, es gäbe Tiefwurzler und gäbe es Flachwurzler unter den Bäumen. Da habe ich dann sinnvollerweise gleich mal nachgeguckt, weil ich das natürlich überhaupt gar nicht verstehe. Was ist denn jetzt was? Und dann habe ich doch festgestellt, dass eine Eiche und eine Kiefer und eine Tanne, das ist ein Tiefwurzler. Die haben so eine Hauptwurzel, die geht tief rein und so. Und dann gibt's Flachwurzler, Apfel, Fichte. Fichte ist ein Flachwurzler und die Tanne ist ein Tiefwurzler. Wussten Sie? Das wussten Sie sicher. Und die Pappel ist ein Flachwurzler. So. Und die Häuslebauer, die kennen das wahrscheinlich, denn ich las, dass die Tiefwurzler so lieben, weil die ihre Terrassen und die Häuserwände nicht kaputt machen. So, also die Tiefwurzler, die vor ihrer Hauptwurzel tief in den Boden bringen, die haben eine solide Verankerung da drin. Und wenn Petrus sagt, wachset in der Gnade, dann sieht er uns als solche Tiefwurzler. Dass wir nach unten wachsen, um uns nach oben entfalten zu können. Was oben auch immer passiert, unten tief verwurzelt, die Nahrung ziehen aus der Tiefe der Gnade Gottes, eine Standfestigkeit gewinnen. Und das ist wichtig, wichtig zu sehen, eine Standfestigkeit, eine Unbeugsamkeit von Christen ist keine Totenstarre, sondern es lebt Leben aus dem Wachstum, tief aus der Tiefe geholt. Es gibt kein größeres Wachstum, als enger verbunden zu sein mit Jesus. Als stärker, tatsächlich aber auch vom Empfinden her, auf Jesus angewiesen zu sein. Ich glaube, im Alter ist eine Weichenstellung da. Entweder man wird härter und selbstgerechter, weil man sein bisher gelebtes Leben meint, verteidigen zu müssen. Wir haben Recht. Wir haben Recht gehabt. Kann nicht alles falsch gewesen sein. Oder man begreift, dass wir tiefer angewiesen sind auf Begnadigung, Vergebung der Sünden. Denn man kapiert auch, was man falsch gemacht hat und nicht wieder zurückholen kann. Das ist ja bei jungen Leuten so, wenn sie das kapieren, dann können sie ja immer noch eine Entscheidung treffen und sagen, aber in Zukunft wollen wir das ganz anders machen. Das ist das Unheimliche am Alter, dass man etwas begreift, was man einem Menschen versäumt hat und du kannst es nie mehr wieder gut machen. Da wirst du entweder verzweifeln, verrückt werden, hart werden oder du wirst erleben, was Gnade ist. Gnade, dass wir ihn besser kennenlernen, dass ich umso dankbarer bin, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er alles getragen hat, dass ich ihn nicht enttäuschen kann und dass er mich vorwärts bringt. Ja, er will, dass mein Leben heilig wird, dass ich die Sünde hasse, dass ich nach seinem Willen frage. Ja, er will es und ich will es auch und er steckt mich mit seinem Heiligen Geist an. Aber er sagt, du, schau nie auf das, was du erreichst oder nicht erreichst. Schau auf mich. Welche auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Und Gnade ist Begnadigung und all die Geschenke, die man so braucht, die Gott uns gibt, um leben zu können. Vom guten Frühstück bis zu einer lebendigen Gemeinde, guter Seelsorge und von sinnvollen Aufgaben, aber im Zentrum das Kreuz mit der Vergebung der Sünden. Und deshalb endet Petrus in der Anbetung des gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Jesus, Herr und Heiland, ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeit. Lass uns beten. Ich schäme mich, Herr, dafür, dass ich mich ärgere an deiner Gnade, dass ich an der Selbstvermessenheit auf mehr meine bieten zu können, als du mir schenkst. Ich danke dir für dieses unendliche Wunder deines Opfers am Kreuz, dass nichts uns scheiden kann von deiner Liebe. Nichts Sichtbares und nicht Unsichtbares, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, dass du uns hältst, dass du der eine und ewige, der Retter und Herr bist. Ja, hilf uns dazu, dass wir vor nichts und niemandem die Knie beugen als vor dir. Dass unser Leben auch unter Schmerzen, unter Schwachheit, auch im Versagen überstrahlt wird von deiner Gnade und dass wir dich besser und besser kennenlernen, tiefer und tiefer dich kennen. Du hast uns verbunden mit dem Vater, du hältst uns fest. So beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.